Wir beschäftigen uns ja jetzt schon seit einiger Zeit mit der elektronischen Patientenakte. Seit Ende April kann sie ja jetzt auch irgendwie überall in Deutschland bereits genutzt werden und die Praxen schalten die ja nach und nach frei. Sag mal, Bettina, hast du denn schon die EPA auf deinem Smartphone?
Ja, ich habe sie sogar schon seit 3 Jahren. Hauptsächlich zuerst aus Recherchegründen, aber dann auch, weil ich die Idee dahinter eigentlich ganz spannend fand. Nur leider habe ich bis jetzt keinen Arzt gefunden, der mir da was hochlädt und ich hoffe jetzt auf den Oktober.
Ja, ich habe meine erst seit einem halben Jahr. Es war nicht ganz so einfach, die freizuschalten. Aber bei mir ist da auch leider noch nichts drinne. Und was ich aber ganz praktisch finde, dass ich sehe, wenn mein Medikament im E-Rezept ist, dass ich nicht früher schon zur Apotheke renne, sondern dass ich dann weiß, wann ich es abholen kann.
Das sehe ich ja auch in der E-Rezept-App, oder?
Ja, die habe ich wiederum nicht. Das werden sonst irgendwann zu viele Apps. Frau Dimde, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Haben Sie schon die EPA auf dem Smartphone und ist sie auch schon befüllt worden?
Also ja, ich habe die EPA schon seit dem 01.01.2021 tatsächlich, als die Opt-in-EPA damals geboren wurde, also schon sehr, sehr lange. Und ich habe auch die E-Rezept-App. Ich persönlich muss sagen, ich war Anfang des Jahres in der ärztlichen Behandlung und seitdem nicht mehr. Und da war, da hat die EPA ja gerade oder die Einführung der EPA gerade erst begonnen. Von daher bin ich auch noch nicht in den Genuss gekommen, dass jemand ein Dokument einstellen konnte. Das kann man auf der einen Seite positiv sehen, weil es heißt, ich bin gesund gewesen. Auf der anderen Seite freue ich mich tatsächlich aber auch schon drauf, das erste Mal zu merken, wie das so also tatsächlich funktioniert und das am eigenen Körper.
Dann bleibt das ja für uns alle jetzt noch spannend. Dann begrüße ich jetzt auch erstmal offiziell zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Kerstin Mitternacht, ich bin Redakteurin bei der Ärztezeitung.
Und hallo auch von mir, ich bin Bettina Kracht, ebenfalls Redakteurin bei der Ärztezeitung. Wir sprechen heute mit Lena Dimde, sie ist die Projektleiterin der EPA bei der Gematik.
Wir wollen heute gemeinsam über die EPA sprechen, wie es mit dem Start gelaufen ist, wo wir stehen und wie es weitergeht. Denn ab dem 1. Oktober ist die EPA für Ärzte verpflichtend. Sanktionen spuren aber erst im nächsten Jahr. So viel vorweg. Hallo Frau Dimde.
Hallo.
Wie ist denn die Einführung der EPA aus Ihrer Sicht gelaufen?
Also die Einführung der EPA ist aus unserer Sicht so gelaufen, wie man es vermutlich auch erwartet hat. Und zwar ist das ja ein Projekt einer Größenordnung, dass man wahrscheinlich nicht so häufig auftreffen wird oder auffinden wird. Wenn ich jetzt aber mal so zurückblicke auf die letzten 8 Monate und eigentlich auch noch ein kleines bisschen länger, dann muss ich sagen, dann sind diese Monate geprägt gewesen von extrem viel Engagement von ganz, ganz vielen Leuten und da eben in erster Linie die ganzen technischen Beteiligten und Dienstleister, die da eben ihre Systeme anpassen mussten. Da gab es eine extrem gute Zusammenarbeit bis hin zum Januar 25. Danach sind wir gestartet. Da gab es das ein oder andere Problemchen, das beseitigt werden musste. Das konnte aber im gemeinsamen Zusammenspiel auch echt wirklich extrem gut erledigt werden, sodass dann eben auch sich dafür entschlossen wurde, ab April eben mit dem bundesweiten Rollout zu starten, also quasi mit der Verfügbarmachung des EPA-Systems in den Arztsystemen. Und ich glaube, das läuft bis jetzt auch ganz gut. Ich hätte mir natürlich auch ein bisschen gewünscht, dass schon ein bisschen, also die Verbreitung schon ein kleines bisschen höher ist. Aber das nächste Quartalsupdate folgt bald und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir da noch einen großen Sprung sehen werden.
Gab es denn da irgendeine Überraschung, womit Sie gar nicht gerechnet haben, die dann plötzlich aufgetreten ist?
Naja, also dass Probleme auftreten werden, das war uns ziemlich klar. Ich fand, in der Größe und Auswirkung war es dann überraschend moderat. Also das hätte auch schlechter laufen können, so kann man das, glaube ich, sagen. Was mich aber tatsächlich überrascht hat, ist, dass über Primärsystemhersteller, also Herstellern von Arztsoftware, die haben ja immer so einen schlechten Ruf, dass gesagt wird, die können nichts und die sind immer so super langsam. In der Modellphase haben wir gesehen, dass sie aber auch anders können, also dass sie quasi in der Lage sind, Feedback zu verarbeiten, aufzunehmen und relativ schnell dann eben auch in ihre Entwicklung mit einfließen zu lassen. Also da gab es schon den einen oder anderen Hersteller, der dazu also zusätzlich noch neue Features, die vorher wahrscheinlich bei denen gar nicht auf dem Plan standen, dann doch noch mit implementiert haben. Also das fand ich schon sehr, sehr überraschend.
Das ist ja dann eine sehr positive Überraschung. Ja, springen wir mal in die Gegenwart. Wie wird denn jetzt aktuell die EPA genutzt? Wie viele Praxen arbeiten denn schon mit der EPA? Wie viele Akten sind da schon geöffnet und auch befüllt worden? Welche Zahlen haben Sie
genau,
denn
dazu? Genau, also was wir sehen, sind die sogenannten Telematik-IDs, die sich an der EPA anmelden. Wie kann man das verstehen? Das ist quasi eine Identifikationsnummer der jeweiligen Institutionen, also zum Beispiel der Arztpraxis, der Apotheke oder des Krankenhauses. Und da ist es eben so, dass wir davon ausgehen, dass es insgesamt circa 160.000 von diesen IDs gibt, die wir treffen sollen oder wollen, und dass wir gerade so bei ungefähr 98.000 sind, die sich mindestens schon einmal bei der EPA angemeldet haben. Das heißt, das ist deutlich über die Hälfte. Da ist noch ein Weg zu gehen. Ich gehe aber, wie gesagt, auch davon aus, dass wir da in Kürze noch ein bisschen was sehen werden. Dazu muss man sagen, dass es gerade zwischen den verschiedenen Sektoren auch unterschiedlich ist, wie schnell dort eben die EPA verfügbar gemacht werden kann. Also die Infrastruktur im Krankenhaus beispielsweise, die ist eine ganz, ganz andere als in einer Arztpraxis oder in einer Apotheke. Das heißt, da müssen andere Schritte gegangen werden. Und die DKG, die hat ja vor kurzem unter anderem auch eine Umfrage veröffentlicht dazu, wie eigentlich der Umsetzungsstand im Krankenhaus aussieht. Von daher kann man davon ausgehen, dass das noch ein kleines bisschen dauern wird. Da werden zum 1.10. nicht alle da sein. Von daher muss man diese Zahl grundsätzlich auch immer ein bisschen einordnen. Sie haben aber auch gefragt, was wir ansonsten noch so für Zahlen sehen. Und da gibt es einige, die sehr erfreulich sind. Also beispielsweise sehen wir, dass in den letzten Wochen es eine deutliche Zunahme gab, wie viele Dokumente in die EPA tatsächlich eingestellt worden sind und wie viele auch heruntergeladen worden sind. Und da gucken wir immer so ein bisschen wochenweise und sehen, dass derzeit pro Woche so ungefähr 750.000 Dokumente heruntergeladen werden. Und wenn wir auf die Uploads gucken, dann ist es sogar auch doppelt so viel. Also wir haben über 1,5 Millionen Dokumente, die pro Woche in die EPA eingestellt werden. Was der Maximalwert wäre, den man jetzt so erwarten würde, den können wir jetzt nicht so ganz genau benennen. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir wissen zwar, welche Dokumente in die EPA hineinkommen sollen, aber da muss, glaube ich, noch ein bisschen geschaut werden, was sind eigentlich das Ziel, wo wir mal hinwollen, was würde 100%.
Wir haben jetzt so ein bisschen über die Praxen gesprochen. Ich meine, die EPA ist ja eine versichertengeführte Akte. Was ich so an Rückmeldungen von den Ärzten bekomme, ist, dass das Interesse nicht besonders groß ist. Also sie sagen immer so, die für Opt-out gestimmt haben und die sich dafür interessieren, ist ungefähr gleich. Und die breite Masse, denen ist das irgendwie so ein bisschen egal. Wie ist denn da so Ihr Eindruck?
Ich glaube, das muss man echt ein bisschen differenziert betrachten, was quasi die Rolle des Patienten im Kontext EPA angeht. Ja, also im Gesetz steht grundsätzlich drin, dass sie patientengeführt ist. Das ist das eine. Wenn man sich dafür interessiert, kann man eben wie Sie sich die EPA-App herunterladen, dort eben Dokumente anschauen, Widersprüche verwalten und so weiter. Aber wenn man für sich selber feststellt, dass einen das Thema aus welchen Gründen auch immer nicht interessiert, dann ist das auch nicht schlimm. Also dann kann man genauso als Patientin von der EPA profitieren. Denn wie es ja abläuft ist, ich gehe in die Arztpraxis, stecke meine Gesundheitskarte. Und der Zugriff auf die EPA, der wird dann eben für 90 Tage eröffnet. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Ärztinnen und Ärzte, die von den Informationen in der EPA profitieren. Weil ich glaube, jeder hat das schon öfter erlebt, beziehungsweise das ist ja das tägliche Erleben, auch vor allem von medizinischen Fachangestellten, dass Patientinnen und Patienten in der Praxis ankommen, irgendwelche Befunde vergessen haben, sich nicht erinnern können, wie ihr Medikament heißt und das dann entweder nicht recherchiert werden kann oder aufwendig recherchiert werden muss. Und all diese Informationen werden wir eben zukünftig in der elektronischen Patientenakte haben, sodass es extrem wichtig ist, dass Ärzte und Ärztinnen über die EPA Bescheid wissen, zum einen, wie sie Dokumente einstellen können, aber zum anderen natürlich auch, wie sie Informationen für sich selber hinausziehen können, sodass dann eben in der Folge der Patient oder die Patientin Nutznießer der EPA sein kann. Von daher, das wäre hier aus meiner Sicht der Blick darauf, dass es extrem wichtig ist, dass Ärztinnen und Ärzte hier Bescheid wissen und mitmachen und die Informationen auch nutzen. Und der Patient ist dann an der Stelle, der hat dann halt eben weitere Möglichkeiten, weil er für sich selber ein Transparenztool hat. Und das ist dann wiederum optional, ob er das nutzen möchte oder nicht.
Der 1. Oktober nähert sich mit großen Schritten. Es gab jetzt im Vorfeld ja sehr viele Angebote für Ärztinnen und Ärzte, die über die EPA informiert haben, aufgeklärt haben, Schulungen angeboten haben, zum Beispiel von der KBV, den KV und der Länder, von Ihnen, der Gematik und auch den PVS-Herstellern, die Sie eben angesprochen haben. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Wenn uns jetzt Ärztinnen und Ärzte zuhören, die last minute noch ganz schnell Infos brauchen, die Ihnen das kurz und knackig erklären, wie das mit dem verpflichtenden Start am 1. Oktober funktioniert. Haben Sie da Tipps? An wen können die sich wenden oder wo finden Sie schnelle Informationen.
Also ich vermute, dass es Shownotes geben wird zu dem Podcast. Von daher können wir ganz gerne auf die Informationsmaterialien verweisen, die wir hier von der Gematik haben. Wir haben auch die eine oder andere Aufzeichnung von Veranstaltungen. Also das sind Sachen, die kann man auf jeden Fall bereitstellen. Den Link zu den KBV-Informationsmaterialien, den würde ich hier an der Stelle auch nicht vorenthalten wollen, weil die haben da wirklich sehr viel Zeit und Mühen investiert, um gute Informationsquellen bereitzustellen.
Okay.
Dann packen wir das rein.
Das machen
genau.
wir.
Was bedeutet eigentlich dieser verpflichtende Start für die Ärzte ab dem 1. Oktober? Was müssen sie denn machen und was passiert, wenn sie es nicht machen?
Ja, also grundsätzlich braucht jeder bis zum 1. Oktober ein Update seiner Software. Und dort wird dann eben entsprechend auch das EPA-Modul mit Bestandteil sein. Und also das ist erstmal so diese technische Voraussetzung, die man für sich selber schaffen muss. Und die Verpflichtung beziehungsweise die Nutzungsverpflichtung, die bezieht sich dann letzten Endes mehr oder weniger auf das Einstellen von gewissen Dokumenten. Und da wiederum sind dann verschiedene Arztgruppen auch unterschiedlich betroffen, würde ich mal sagen. Ne? Weil grundsätzlich sollen in die EPA Laborbefunde eingestellt werden, Bildbefunde, Arztbriefe, Krankenhausentlassbriefe und sowas wie OP-Berichte. Und das ist halt in der Lebensrealität von, wie gesagt, unterschiedlichen Fachgruppen unterschiedlich, wie viel man da jetzt nun genau mit zu tun hat. Von daher, das sind die Informationen, die auf jeden Fall mit in die EPA hinein sollen. Und das ist eben auch die Erwartungshaltung, dass das passiert. Wir haben ja eben auch schon mal kurz quasi von Medikamenteninformationen gehört, beziehungsweise Frau Mitternacht, Sie hatten das erwähnt. Die Medikationsliste ist eins der großen Features, das wir in der EPA neu finden werden. Und das ist eine Liste, die sich ganz konkret zusammensetzt aus allen E-Rezept-Verordnungen und allen zugehörigen Abgaben. Das heißt, man kann da ganz genau sehen, was habe ich verordnet, was wurde abgeholt, was wurde vielleicht auch nicht abgeholt, was haben Kolleginnen und Kollegen verordnet, sodass dort eben eine weitere Informationsquelle oder überhaupt erstmal eine zentrale Informationsquelle zur Medikation vorliegt. Und hier ist aber der große Vorteil, dass man da aktiv gar nichts tun muss, weil quasi die E-Rezept-Informationen automatisch in die EPA gespielt werden.
Und drohen dann schon Sanktionen, wenn man jetzt als Praxis noch nicht ab dem 1. Oktober mitmacht?
Ich glaube, für Fragen zu Sanktionen sind wir jetzt als Gematik nicht der allerbeste Ansprechpartner. Ich glaube, da kann man eher bei der KBV gucken. Meines Wissens nach wird es aber Auswirkungen auf beispielsweise sowas wie die TI-Pauschale haben.
Okay, danke. Viele Ärzte machen sich auch immer wieder so ein bisschen Sorgen wegen des Datenschutzes und auch die Patienten. Und es sind ja auch bei sensiblen Daten wie zu psychischen Erkrankungen oder Gentests müssen ja auch die Patienten gefragt werden, ob sie die Dokumente überhaupt in der EPA haben wollen. Wie ist das denn, wenn jetzt ein Patient zu einem Arzt geht und eine bestimmte Diagnose nicht in der EPA haben möchte und der sie auch nicht reinstellt? Das lässt sich ja dann aber grundsätzlich eigentlich über die Abrechnungsdaten trotzdem noch sehen, was der Patient hatte und es nachvollziehen. Ist denn dazu eine Änderung geplant? Also ich habe nämlich jetzt zum Beispiel bei mir in der EPA gesehen, ich kann die tatsächlich auf privat stellen, sodass man sie nicht sieht. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch schon so, Bettina? Oder?
Ich habe das auch zufällig entdeckt, war ganz überrascht, weil es so klammheimlich sich diese Funktion rein gemauscht
hat. Ist das eine neue Funktion,
genau.
Frau Dünde?
Na, die Abrechnungsdaten, die konnte man auch schon in der alten EPA einstellen lassen. Da musste man zustimmen. Jetzt hier ist es eine widerspruchsbasierte Lösung wieder. Und ja, die Abrechnungsdaten, die werden, also die sind quasi auch, die sind ein Dokument und als versicherte Person kann ich eben Dokumente verbergen. Dann sehe nur noch ich die und niemand anders mehr. Und ja, diese Herausforderungen, die gibt es eben mit psychischen Erkrankungen beispielsweise. Das wird als Beispiel immer ganz gerne genommen. Das angenommen, ich habe ein Dokument, das einen Bericht zu meiner psychischen Erkrankung erhält, beispielsweise in der EPA drin, und ich verberge das und verberge die Abrechnungsdaten aber wiederum nicht. Dann könnte man das dort theoretisch herauslesen. Da gibt es im politischen Raum gerade Diskussionen zu, wie man mit dem ganzen Thema Abrechnungsdaten zukünftig umgehen möchte, so dass es da möglicherweise auch nochmal zu Änderungen kommen kann. Ich glaube, da muss man so ein bisschen verfolgen, was jetzt die nächsten Gesetzgebungsverfahren mit sich bringen. Und von daher, wie gesagt, kann es durchaus nochmal zu Änderungen kommen.
Noch eine andere Frage zu Freigaben. Ich hatte die EPA ja, wie gesagt, seit 2022 und ich habe damals meinen Fachärzten Freigaben für verschiedene Fachbereiche erteilen können, also nicht nur auf alles oder gar nichts. Und das ist jetzt verschwunden Anfang des Jahres. Können Sie sagen, warum das geändert wurde und ob das nochmal wiederkommt? Fand ich eigentlich ganz praktisch.
Genau, also grundsätzlich war das eins der Prinzipien der Opt-in-EPA, also der einwilligungsbasierten EPA, dass man da eben ganz feingranular auswählen konnte, wer was genau sehen darf und wer halt eben nicht. Jetzt wurde ja das ganze Konzept so ein bisschen umgedreht und es wurde aber auch geschaut, wie kann man das Konzept der Zugriffsberechtigung in der elektronischen Patientenakte einer breiteren Masse eben auch verständlich machen. Also wie kann man es konkret erklären, weil das alte Vorgehen, das ist schon extrem herausfordernd gewesen und hat als Voraussetzung eine extrem hohe Gesundheitskompetenz von Patientinnen und Patienten gehabt. Und auf gesetzgeberischer Seite wurde sich eben dafür entschieden, dass man von diesem quasi institutionsspezifischem Verbergen zunächst erstmal Abstand nimmt. Und wenn eben ein Dokument verborgen wird, dass es zur Folge hat, dass es eben für die Versorgung in dem Moment gar nicht benutzt werden kann.
Und noch eine andere Frage zu den eher kritischen Diagnosen, die Sie eben auch schon erwähnt haben. Wie können Ärztinnen und Ärzte dokumentieren, dass ihre Patienten einem Upload zugestimmt oder widersprochen haben? Zum Beispiel eben Themen wie Gendiagnostik, Schwangerschaftsabbrüchen oder stigmatisierten Erkrankungen.
Das wäre etwas, was man dann eben entsprechend in seinem Primärsystem, also in seinem Arztsystem mit dokumentieren kann. Ähnlich dort auch, wo man halt eben sowieso die Dokumentation zur Behandlung des Patienten vornimmt.
Okay, dann reicht es aber, dass man da quasi vielleicht anhakt, zugestimmt oder abgelehnt und man muss das nicht noch irgendwie unterschreiben lassen vom Patienten.
Nee, also das muss man notieren. Ich glaube, da an der Stelle sind aber auch wiederum die Informationsmaterialien der KBV extrem hilfreich, weil genau auf diese Fragen dort eben auch nochmal dezidiert eingegangen wird.
Dann blicken wir vielleicht mal so noch ein bisschen in die Zukunft der EPA, was sie noch alles können soll. Da kam ja jetzt im Juli der Anschluss des TI-Messengers noch dazu. Ich muss ja sagen, so ganz erschlossen hat sich mir das nicht, warum man das jetzt so früh macht, wo noch nicht so viele den Messenger nutzen und auch noch nicht so viele Versicherte ihn nutzen. Ich hätte das Gefühl, es gibt drängendere Themen. Kinderärzte sagen immer wieder, der Impfpass wäre so toll oder auch, dass die Betäubungsmittel in der Medikationsliste mit aufgenommen werden. Was ist denn da so geplant? Also was soll als nächstes kommen? Auf was können sich dann Ärzte freuen? Ja,
also Ärzte können sich auf verschiedene Sachen freuen in 2026. Also zum einen werden wir nächste Schritte beim Thema Medikation gehen. Und da kann ich auch schon versprechen, das Thema BTM in der Medikationsliste mit aufnehmen. Das wird dann gehen. Und nicht nur BTMs, sondern eigentlich alles, was man quasi nicht übers E-Rezept verordnen kann derzeit. Das heißt, wir werden zukünftig eine vollständigere Medikationsliste sehen. Aber es wird die Möglichkeit geben, den Medikationsplan eben auch entsprechend über die elektronische Patientenakte zu pflegen. Und von daher haben wir hier dann, glaube ich, ein ganz schönes Paket an Dingen, die im Kontext Medikation möglich sind. Zusätzlich haben wir natürlich auch gehört, dass es im Kontext EPA einen ganz großen Wunsch gibt, und zwar der, dass es Unterstützung gibt im Handling der Informationen, weil bei der einen oder anderen Patientengeschichte werden sicherlich viele Dokumente entstehen. Und um mit diesem besser umgehen zu können, weil wir jetzt gerade hauptsächlich auch noch von PDFs tatsächlich sprechen, wird es im kommenden Jahr noch das Feature der Volltextsuche geben und das eben implementiert wird. Daran kann man dann eben, Dokumente durchsuchen nach Stichworten, um dann eben die herauszufiltern, die eben relevant sein können.
Und sind dann von diesen MIOS, von denen immer wieder geredet wird, auch noch welche in der Pipeline? Also da war ja auch mal über den elektronischen Mutterpass zum Beispiel die Rede. Was soll da kommen und wann ist das geplant?
Bei den strukturierten Daten, also das sind ja letzten Endes MIOS, das sind strukturierte Inhalte. Da haben wir uns jetzt erstmal auf das ganze Thema Medikation konzentriert. Das ist extrem herausfordernd für die ganze Industrie, das umzusetzen, weil es zum einen natürlich technisch im Hintergrund umgesetzt werden muss, aber gerade im Bereich Medikation das auch Auswirkungen auf die Benutzeroberfläche hat. Also wo klicke ich was an in meinem Arztsystem? Sodass halt sich auch auf politischer Ebene dafür entschieden wurde, die Themen Mutterpass, Impfpass, Kinderuntersuchungsheft, das Zahnbonusheft würde ich mal ein bisschen ausklammern, weil das wurde teilweise schon umgesetzt, dass das ein kleines bisschen nach hinten geschoben wird, um halt eben allen die Möglichkeit zu geben, die technische Umsetzung eben auch entsprechend priorisieren zu können. Also von daher, das ist noch unklar, wann beispielsweise der Impfpass nachgezogen wird. Vielleicht bringt das ein oder andere Gesetzgebungsverfahren in dieser Legislatur dazu noch mehr Klarheit.
Werbung.
Kompakt, zielgerichtet und praxisnah. Mit unserem neuen Newsletter Allgemeinmedizin erhalten Sie jeden Montag die relevanten Berichte, Tipps und Neuigkeiten aus dem Spektrum der Inneren- und Allgemeinmedizin. Damit bleiben Sie auf dem Laufenden, was wichtig ist für Ihre Arbeit in der Praxis. Unsere Newsletter sind kostenlos für medizinische Fachkreise. Melden Sie sich direkt an ärztezeitung.de/newsletter.
Können Sie nochmal erläutern, was der Unterschied ist zwischen der Medikationsliste und dem Medikations- oder elektronischen Medikationsplan, der kommen soll?
Also die Medikationsliste, die kann interpretiert werden als Historie von allen Aktivitäten, die es quasi im Kontext Medikation gab. Also alle Verordnungen und Abgaben. Und manchmal ist ja beispielsweise ein Antibiotikum, das wird dann verordnet und ist dann eben nach kurzer Zeit in dem Sinne nicht mehr relevant, als dass es nicht mehr eingenommen werden muss. Und der Medikationsplan, der ist eben dafür da, dass Patientinnen und Patienten, aber eben auch diejenigen, die denen bei der Einnahme helfen, also Pflegedienste, Familienangehörige, dass die einen genauen Blick darauf bekommen können, was muss denn eigentlich für jetzt gerade für was müssen für Medikamente verabreicht werden. Also einmal ist es der längere Blick und einmal ist es der ganz aktuelle Blick, was muss ich quasi heute einnehmen.
Habe ich das richtig verstanden? Die Ärzte können auch sehen, ob Rezepte eingelöst wurden über die Medikationsliste oder nicht. Weil mein Arzt, der nichts hochgeladen hat, hat mich aber dabei ertappt, dass ich was nicht eingelöst habe. Und das fand ich dann doch auch ganz nett, dass er mich darüber nochmal erinnert hat und mir das empfohlen hat, das doch zu machen. Also so für das Arzt-Patienten-Gespräch. Eine gute Funktion.
Ja, wir stellen es auch immer wieder fest, dass das eben sehr hilfreich ist, beziehungsweise in Zukunft auch noch hilfreicher werden kann, wenn man beispielsweise bei bestimmten Symptomen einfach keine Besserung sieht. Ne? Und dann sieht man, oh, okay, gut, da wurde ein Medikament gar nicht abgeholt, was aber eigentlich was halt einen bestimmten Grund hatte, dass es eben verordnet wurde. Und da kann man besser ins Gespräch gehen mit den Patienten und Patientinnen. Das kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal seltsam wirken, weil auf einmal eben diese Informationen da sind. Von daher hier auch wieder, das ist ein Change Management für uns alle, eben für die Versorgung, aber eben auch für diejenigen, die in die Versorgung reingehen, eben Patientinnen und Patienten.
Sie hatten ja vorhin schon mal ganz kurz auch die Krankenhäuser angesprochen. Man hört ja jetzt schon von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten doch, dass man ein bisschen drüber verärgert ist, dass es jetzt irgendwie Sanktionen geben soll ab Oktober und dass es verpflichtend ist, aber nicht für die Krankenhäuser. Und dass gerade das ja auch ein Gamechanger wäre, wenn dann Entlassbriefe und Ähnliches in der EPA schnell zu finden wäre und man nicht ewig denen hinterher telefoniert. Warum dauert es bei den Krankenhäusern alles so lange? Also auch das E-Rezept ist da ja noch nicht überall angekommen. Was müsste da passieren?
Also bei den Krankenhäusern müssen tatsächlich andere grundsätzliche Überlegungen auf IT-Seite angenommen werden. Und zwar ist es da so, dass in Krankenhäusern die Infrastruktur anders ausgestaltet sind. In der Arztpraxis haben wir in der Regelmäßigkeit ein System, das da eben benutzt wird. Das heißt dann eben, weiß ich nicht, Medatix, das ist irgendeins von CGM oder welches System auch immer dort eben benutzt wird. Und im Krankenhaus ist es so, dass das zum einen ein Zusammenspiel von ganz vielen unterschiedlichen Systemen ist, also teilweise mehrere hundert, und da eben geschaut werden muss, wie man die EPA in den ganzen Institutionsabläufen mit Aufnahme, Aufenthalt, Entlassung, wie man sie da eben gut integriert bekommt, wie man bestimmte Berechtigungen eben auch weitergibt. Und da müssen halt einfach extrem viele Überlegungen vorgenommen werden, die ein bisschen komplexer sind als das, was wir in der Arztpraxis sehen. Und zusätzlich kommt auch noch hinzu, dass Krankenhäuser verschiedenste Aufgaben zu erledigen haben, die gesetzlicher Natur sind, die sich jetzt auch so ein bisschen kumulieren, so dass sie eben ein bisschen priorisieren müssen und bei manchen dauert es halt eben ein kleines bisschen länger, bis sie soweit sich aufgestellt haben, das ganze System zum Laufen zu bringen. Und wir haben auch festgestellt, dass die Testung im Krankenhaus ein bisschen aufwendiger ist. Also das heißt, wenn man dort so ein System, das KISS, so heißt es, Krankenhausinformationssystem, bereitgestellt zu bekommen, das ist nicht so das große Problem, das aber dann im Zusammenspiel mit allen Komponenten wiederum zum Laufen zu bekommen, das ist durchaus nicht so trivial. Und da gibt es dann den einen oder anderen Fallstrick, der dann eben entsprechend beseitigt werden muss. Da muss noch jede Menge Personal geschult werden. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es möglich ist. Denn wir haben aus den Modellregionen heraus auch die ersten Krankenhäuser auf jeden Fall schon gesehen, die es nicht nur geschafft haben, auf einer Station die EPA zu pilotieren, sondern eben auch schon in der ganzen Institution die elektronische Patientenakte nutzen und da erste Erfahrungen mit sammeln können. Und ich glaube, von dem Austausch untereinander profitieren die Krankenhäuser auch. Von daher, kurzfristig kann ich die Verärgerung verstehen, würde an der Stelle aber um ein bisschen Geduld bitten, weil die Krankenhäuser da extrem große Anstrengungen gerade gehen, auf sich EPA-fähig zu machen, so dass wir bestimmt in wenigen Monaten, also im Laufe des nächsten Jahres spätestens hoffentlich sagen können, die EPA ist wirklich auch in Praxen, Apotheken und Krankenhäusern verfügbar.
Dann kommen wir schon zum Schluss. Noch eine abschließende Frage habe ich, und zwar: Müssen Ärztinnen und Ärzte denn wirklich so große Veränderungen durch die EPA befürchten? Ich habe es immer so verstanden, dass die EPA eigentlich für die Patientinnen und Patienten in erster Linie gedacht ist, damit sie eben ihre Unterlagen beisammen haben und ihre Gesundheitskompetenz darüber stärken können. Für Ärzte bietet sie dann halt den Vorteil, dass sie sich nicht immer auf das Gedächtnis der Patienten verlassen müssen, was ja durchaus manchmal Lücken aufweist, und gerade in Bezug auf Medikamente und bereits bestehende Diagnosen. Aber die Hautarbeit, die Dokumentation der Behandlung bleibt doch immer noch oder findet immer noch hauptsächlich im PVS statt.
Ja,
oder?
Genau, das ist auch so. Ich glaube, die Mehraufwände, die halt, oder beziehungsweise wir versuchen ja auch an ganz vielen Stellen mit Ärztinnen und Ärzten in Austausch zu gehen und zu schauen, was sind denn eigentlich so die Schmerzpunkte oder was sind die Punkte, vor denen einfach auch ein bisschen Angst gehabt wird, weil das ungewiss ist, was die EPA-Einführung tatsächlich für Auswirkungen in den Prozessen haben. Und da hören wir nicht zum einen oft, dass wenn man mit den PatientInnen ins Gespräch kommt, dass die über die EPA nicht Bescheid wissen und dann hier eine gewisse Aufklärungsleistung übernommen werden muss oder vermeintlich übernommen werden muss. Das ist ein Thema, das müssen wir alle gemeinsam angehen, dass da eben geschaut wird, dass die Informationslage bei Patientinnen und Patienten besser ist. Die andere Seite, da kann man sagen, das ist halt ein bisschen davon abhängig, wie die Praxisprozesse so grundsätzlich aufgesetzt sind und wie das Primärsystem die EPA implementiert hat. Weil es gibt Primärsysteme, die haben das extrem gut gemacht. Und der Mehraufwand, der wird ja wahrscheinlich hauptsächlich entstehen, wenn Dokumente in die EPA eingestellt werden müssen, weil das ein zusätzlicher Auftrag ist, den man quasi hat. Und das kann man aber über das PVS sehr, sehr gut abbilden, indem dort eben einfache Workflows angesetzt werden. Das ist aber, wie gesagt, von Primärsystem zu Primärsystem unterschiedlich, sodass sich die ein oder andere Arztpraxis vielleicht anschauen muss, wann stelle ich denn Dokumente überhaupt ein? Kann ich das quasi während des Gesprächs machen, weil ich einen Arztbrief per KIM verschicke und der landet direkt in der EPA, dann ist quasi alles schon erledigt? Oder sind das Sachen, die ich irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt machen muss? Das kann man aber, wie gesagt, nicht so global beantworten. Das muss jeder für sich individuell bewerten. Ich kann mir aber vorstellen, dass das vielleicht eigentlich auch eine ganz schöne Aktivität innerhalb des Praxisteams ist, mal zu gucken, an welchen Stellen wollen wir unsere Prozesse eigentlich mal angehen und verbessern.
Dann vielen Dank für das Gespräch. Und ja, die Aufklärung, glaube ich, sind einige Punkte jetzt nochmal klarer und deutlicher geworden. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.